grüezi miteinander. Ich habe Freude, da zu sein. Es war so eine kurze Aktion. Ich habe natürlich heute, wenn mein Helm nicht würde, meine Frisur schliessen, wäre ich heute mit dem TÜV da angekommen. Das ist sicher so. Genau. Apropos TÜV fahren. Irgendwo im 2015, wir sind in so einer TÜV-Klicke und wir machen einmal im Jahr frohen Leichnam, 4 Tage TÜV-Tour. Also wer TÜV fahren will und Zeit hat, dann der kann sich bei mir melden. Wir haben dann auf dieser Tour gefahren, am ersten Abend, ich muss mir vorstellen, es waren 24 Leute irgendwo gewesen, durchmischt, Christen, nicht Christen, das ist einfach genial, oder? Und wir sitzen dann beim Nachtessen, so ein langer Tisch von außen, und so dort hinten sitzt eine Frau, und sagt, ich muss ins Bett, ich habe Kopfweh. Und dann habe ich sie angeschaut und habe gesagt, wenn bei uns zu Hause jemand Kopfweh hat, dann bete ich. Und dann habe ich sie so angeschaut und dann hat sie gesagt, also komm. Und dann bin ich aufgestanden, wenn du dir vorstellst, alle sind am Schwätzen, ja, und dann stehe ich auf und dann sind alle still und schauen dann so, jetzt muss ich da schnell sterben, oder? Und auf jeden Fall laufe ich so um den Tisch, habe ihren Mann gefragt, darf ich deiner Frau meine Hand auf den Kopf legen? Und er hat gesagt, ja, sicher. Und dann habe ich die Hand auf den Kopf gelegt und habe gesagt, Jesus, du heilst. Und ich bete, dass dein Kopfweh jetzt geht. Und dann bin ich wieder zu ringen um, bin abgesessen. Und dann habe ich sie angeschaut und dann hat sie so gemacht. Und dann hat sie gesagt, jetzt ist es weg. Und dann ist sie da gesessen und wir haben einen super Abend gehabt. Die TÜV-Tour geht weiter. 2 Abende später sind wir irgendwo in Frankreich in einem Restaurant und sie sitzt genau wie von mir beim Essen. Essen ist eine super Gelegenheit zum Reden. Und sie sitzt dort und wir fangen an, wie Jesus zu reden. Und wir haben nicht geredet über, ja, das mit dieser Jungfrauengeburt, das funktioniert überhaupt nicht. Oder wir haben auch nicht geredet, warum irgendwelche Menschen zu wenig zu essen haben auf dieser Welt, sondern wir haben geredet über die Liebe, die der Vater hat für sie. Das war im Juni. Im August habe ich sie getroffen und sie hat gesagt, ich bin mit Jesus unterwegs. Und das hat mich bewegt. Weil ich glaube, wir sind unterwegs auf dieser Welt, um einen Unterschied zu machen bei unseren Freunden. Um nicht einfach, ich hätte können ignorieren, denken, ja, es ist komm, zu heiß, oder? Dann wissen die noch, dass ich irgendwie glaube, das haben sie so gewusst, aber dann denken sie, ich bin komisch, oder was immer, dass sie könnten denken, sondern einfach denen sagen, hey, das ist eine Gelegenheit, lass uns die packen. Und ich möchte heute Morgen über das reden, im Epheserbrief Kapitel 1, die die Bibel da haben, ich weiß nicht, ob das bei euch so ist, mit Bibel aufschlagen und so, aber ich lese Epheser Kapitel 1, 17 bis 20. Der Paulus geht da auf die Epheser ein und er betet ein Gebet. Und er sagt, ich bete, also der Paulus betet jetzt für die Epheser. Und er sagt, ich bete, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Und wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben, durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. Mit ihr hat er an Christus gewirkt, als er ihn von den Toten auferweckt hat und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Bis dahin. Für mich ist das so ein Schlüsselgebet in der Bibel. Für mich ist das ein Gebet, wo ich glaube, ist ein Schlüssel in der Bibel. Es geht mal in erster Linie, im Vers 17, geht es darum, dass der Paulus betet, dass Gott würde uns Menschen den Geist von Weisheit und Offenbarung geben, damit wir ihn kennenlernen können. Ihn können erkennen. Und ich bin jetzt so ein bisschen, geforscht und habe gedacht, ja, erkennen. Das Wort habe ich irgendwie schon mal gehört. Das Wort gibt es im Alten Testament. Und dort heisst, er erkannte sie. Und sie wurde schwanger. Und da habe ich gedacht, das Erkennen, das ist speziell. Das ist nicht, das gibt Kind. Ja, Erkennen gibt Kind. Geistliche und nicht geistliche. Und physische, genau. Aber, müsst ihr euch vorstellen, Gott offenbart sich, der Heilige Geist offenbart Gott für uns, damit wir ihn erkennen können. Und wenn Gott sich nicht würde offenbaren, könnten wir ihn nicht erkennen. Dann würden wir im Dunkeln tappen und denken, ja, wer ist echt der Gott? Keine Ahnung, wer der Gott ist. Aber der Paulus betet und sagt, der Geist von Weisheit und Offenbarung, der Heilige Geist soll offenbaren, wie der Vater ist, damit wir ihn besser erkennen, besser kennenlernen. Und das heisst, am Schluss geht es um eine Beziehung. Es geht um eine tiefe, intime Beziehung von zwei. Also Kinder entstehen durch eine tiefe, intime Beziehung von zwei. Und geistliche Kinder entstehen durch eine tiefe, intime Beziehung mit unserem Vater im Himmel. Und ich glaube, von dort starten wir. Lass uns von dort starten. Schaut, stellt euch vor, ein Bübel, so 10, ist Fußballer. Ja? Fußball spielen, Fußball. Und dann shootet da und trainiert und macht. Und es ist super. Ja? Es ist super und er ist recht gut. Und dann kommt der erste Match. Und an dem ersten Match kommt er offiziell so sein Trikot über mit einer Nummer hinten drauf und so. Und er ist mega stolz. Und er geht auf das Feld. Und auf der Seite vom Feld sind alle Eltern aufgereiht, die dort sind und ihren Sprössling zujubeln und so. Und der spielt jetzt Fußball. Ja, und er kriegt so einen Steilpass über, genau vor seinem Fuß. Und jetzt ist nur noch er mit dem Ball und der Goalie und der Kasten. Und er stürmt den Führer und er rennt und er schießt und er schießt daneben. Was denkt er, ist die erste Reaktion von dem Bub, der dort ist und daneben geschossen hat? Die erste Reaktion ist, er dreht seinen Kopf und er schaut, wo sein Vater ist. Er sucht mit seinen Augen seinen Vater, um zu schauen, wie er reagiert. Ist er dort und sagt, oh, wie scheiße bist du? Oder ist er dort und sagt, nächstes Mal triffst du, come on, mach weiter, go for it und. Was macht der Vater? Das ist das, was der Sohn interessiert. Und genauso sind wir da auf dieser Erde. Wir leben und es passieren Sachen, wir haben es im Worship gehabt, es passieren manchmal Sachen, wo du nicht verstehst. Wo du vielleicht bist du mit Leuten unterwegs, vielleicht hast du Kinder. Und du denkst, ich bete schon seit 25 Jahren oder vielleicht länger für die Kinder, damit die zum lebendigen Glauben an Jesus kommen. Und du betest und du siehst es nicht. Und das macht, was ist los? Und es schmerzt. Und du bist dort und du schaust und die Kinder sind nicht unterwegs. Und du bist dort und du betest für deinen Nachbarn und du hast ein gutes Gespräch. Du denkst, gutes Gespräch gehabt. Und das nächste Mal, wenn du siehst, ist er irgendwie. Ich will nicht mehr mit dir zu tun haben. Oder hör mal auf, red nie mehr über den Glauben oder irgendetwas. Stellt euch das vor. Und genau in diesen Situationen, dreht ihr den Kopf und ihr schaut den Vater an. Weil ihr kennt ihn. Ihr habt ihn erkannt. Ihr wisst, wer er ist. Ihr wisst, was er sagt. Die ganze Bibel ist voll mit Sachen, was er sagt über dich. Wie er dich sieht. Wie er über dir denkt. Was er von dir sagt. Und ich glaube, das ist die Situation, wo wir darin erleben. Immer wieder den Kopf drehen. Immer wieder. Ich habe jemanden getroffen, einen recht hohen Mitarbeiter irgendwo in einer grossen Firma und dem seine Assistentin und so. Und es war wirklich super gewesen mit denen, die ich noch in der Informatik geschafft habe. Und dann ist der Chef steigen abgehauen und hat das Genick gebrochen und ist gestorben. Und jetzt, er ist gestorben. Und dann habe ich gedacht, jetzt gehe ich zum Mittagessen mit der Assistentin. Und ich kann sie vielleicht ermutigen und für sie beten. Und dann bin ich an dem Mittag und ich sitze dort und wir reden und sie weint. Und ich habe nicht gebetet. Und dann bin ich ins Auto gestiegen und ich bin losgefahren. Und das ist so der Moment, wo da hinten die Stimme am Ohr ist und sagt, wow, du bist ein Heuchler, du sagst, du hast Jesus so gern, aber jetzt hast du nicht einmal können beten für die Frau. Ja, und dann bist du dort und es kommt so ein bisschen, ich habe versagt. Und das ist der Moment. wo du deinen Kopf drehst und auf deinen Vater schaust und sagst, danke Vater, dass du mich nicht anklagst. Danke Vater, dass bei dir keine Anklage ist. Und so kannst du leben aus dieser Beziehung mit dem Vater. Und das, was wir da mit My Friends machen, startet in der Beziehung mit dem Vater im Himmel. Startet aus der Beziehung mit dem Vater. Weil wir wollen wissen, Vater, was bist du als Nächstes am Machen mit dieser Person? Was machst du als Nächstes bei dieser Person? Und wir möchten wissen, was er im Sinn hat. Wir möchten beten und fragen. Wir haben so eine Frau gehabt, die ist durchs Training gekommen, die kommt aus einem recht wilden Umfeld mit Party und Drogenszenen und so. Und die hat, als sie zum Glauben gekommen ist, hat die dann erzählt von Jesus. Und die haben alle gesagt, komm, geh weg. Komm nicht mit dem und so. Und dann ist sie frustriert und hat gedacht, ich trenne mich am besten von da. Aber nachher hat sie während dem Training in der Maifreizeit gemerkt, hey, es ist so wichtig, dass ich dranbleibe. Und dann hat sie die Heime eine Liste geschrieben, mit Namen aus ihrem Umfeld. Hat gesagt, Gott, gib mir Namen, wo du am Vorbereiten bist. Und sie hat die aufgeschrieben. Und dann hat sie angefangen zu fragen und hat gesagt, kannst du mir, Gott, zeigen, was du an diesen Leuten siehst, was du in diesen Leuten siehst? Und dann hat Gott angefangen, ihre Sachen aufs Herz zu geben für die Leute. Und sie hat gesagt, ich habe die Liste geschrieben mit diesen Namen und ich habe einfach gebrüllt. Ich habe einfach geweint. Weil es hat mich so bewegt, was Gott sieht, die Leute so anders. Du denkst manchmal, hey, da ist ja Hopf vom Malz verloren, wie man so schön sagt. Aber die Leute sind so geliebt vom Vater. Gott liebt die so fest. Gott hat nicht gesagt, ja, mit dir ist jetzt halt leider vorbei, geht nicht mehr. Sondern Gott bleibt dran bis am letzten Tag von dem Leben, von dem Menschen. Und es ist so wichtig, dass wir in dieser Beziehung mit dem Vater leben. Und aus dieser Beziehung betet nachher der Paulus weiter und er sagt, öffne unsere Herzensaugen oder erleuchte unsere Herzensaugen, dass wir sehen können, zu was für einer Hoffnung, dass wir berufen worden sind. Das ist der erste Teil, Hoffnung. Ich muss euch sagen, wir sind so alle da drin, wir sind so die Hoffnungsträger. Wir tragen diese Hoffnung. Wir sind unterwegs mit dem Gott von der Hoffnung. Und es gibt so eine Frau, die ist aus Training gekommen, die ist Treuhänderin. Und normalerweise Treuhänder haben mit Zahlen zu tun. Und da hat eine Frau angerufen, eine Kundin, hat gesagt, ich brauche einen Termin, so schnell wie es nur geht. Und dann hat sie einen Termin abgemacht und dann hat sie sich vorbereitet, wie halt ein guter Treuhänder macht, das Dossier für ihn genommen, ein bisschen geschaut. Und dann ist die Frau gekommen und dann sind sie in das Sitzungszimmer rein und dann hat die Frau, die hat gar nicht wollen mit Zahlen zu tun, die hat nur angefangen zu weinen und hat gesagt, ich habe keine Hoffnung mehr da und da und da und da und das ist kaputt. Und dann hat sie gesagt, hey, ich möchte beten für dich, für die Situationen. Und dann hat sie dann verbeten für die Frau, hat ihr noch Hoffnung zugesprochen, hat sie noch gesagt und dann ist die Frau wieder gegangen. Hat gar nicht mehr mit Zahlen zu tun, hat einfach jemanden gebraucht, der für sie da ist und wo ihre Hoffnung spendet. Eine Hoffnung in eine hoffnungslose Welt. Wir sind Anfang Januar, meine Frau und ich, eingeladen gewesen an meinem 50. Geburtstag. Könnt ihr etwa wissen, wie alt ich ungefähr bin? Genau, und dann sind wir dann rauf und wir sind schon am 40. eingeladen gewesen von der gleichen Person, ungläubig, 50 Personen dort. Der Geburtstag ist vom Freitag um 6 Uhr am Abend ist der gegangen bis am Sonntag um 12 Uhr irgendwo in so einer Berghütte. Und dann sind wir dort hingefahren, Berner Oberland, und meine Frau hat gesagt, ich habe überhaupt keine Lust, dort hinzugehen. Da wird wahrscheinlich wieder ein bisschen trunken und so und überhaupt. Und dann sind wir unterwegs und haben angefangen zu beten. Und gesagt, Vater, wir bitten dich, dass du uns die Menschen zeigst, die du vorbereitet hast. Die Leute, die vorbereitet sind durch dich, damit wir dich sehen können und damit wir einen Unterschied machen können. Und dann kommen wir dort oben an. Und das Wochenende war total wild gewesen. Wir sind die einzigen zwei Christen gewesen, 50 andere Leute, herrliche Umgebung. Und wir haben einfach dürfen sein, wir haben einfach dürfen leben. Das war lustig gewesen, weil ich da noch nur ein Beispiel erzählen, weil es ist wirklich sehr gedrängt. Wir haben überall ein bisschen gebetet und ein bisschen ermutigt. Aber da hat's beim Nachtessen sitzt da ein Mann neben mir und der sagt, wir reden über Ehe, gutes Thema übrigens. Wir reden über Ehe. Und er sagt, ja, gell, Schatz, wir hätten da gerne wieder mal einen Aufschwung in unserer Ehe. Und sie sagt, ja. Und dann habe ich übergeschaut und habe gesagt, hey, ich würde gerne für eure Ehe beten. Ich würde gerne beten, dass Gott in eurer Ehe anfängt, etwas bewirken. Und dann hat er gesagt, ja, gerne. Und nachher hat er seine Hände genommen und hat die so rausgekippt und hat gesagt, machen wir einen Kreis. Könnt ihr das vorstellen? So ein Speis und Trank und so mit den Kindern, haben das sicher auch schon gehabt. Machen wir einen Kreis und dann ist er aber steinhart, all die Leute, ich meine, um den ganzen Tisch, so. Und dann haben wir, ist er da gewesen, dann hat er übergelegt und gesagt, jetzt kannst du beten. Sagt okay. Und dann habe ich gebetet und habe gesagt, Jesus, ich bete für die Ehe. Und dann habe ich noch für die anderen Ehen irgendwie auch noch die gesegnet. Und nachher habe ich gesagt, Amen. Und dann sitzt er dort. Und dann schaut er rüber und dann fragt er, darf ich ergänzen? Und dann habe ich gesagt, sicher. Und dann fängt er an zu beten. Jetzt bewegt mich jetzt noch. Weil er hat angefangen zu beten in einer Art, wo ich glaube, so mit Wort, wo eher so ein bisschen ältere Generation, so Herrgott und so, benutzt die Worte. Und hat gebetet und sagt Amen. Und das geht einfach weiter. Prost und etwas gegessen. Und einfach super. Am nächsten Morgen, beim Morgen, kommt er zu mir und sagt, hey, du hast mich so inspiriert mit dem Beten. Ich will auch beten für meine Kinder. Betest du auch für deine Kinder? Und dann habe ich gesagt, ja, ich bete auch für meine Kinder. Ja, wie machst denn du das? Ja, wenn es eine Situation ist, dann bete ich so. Und dann habe ich lalalala vorbetet. Und wenn es einfach sonst ist, dann bete ich so, lalalala, vorbetet. Dann sagt er, hey, danke so viel Mal, hey, das werde ich von jetzt an jeden Tag machen. Und da habe ich gedacht, wenn jemand anfängt zu beten, wenn jemand den Gott sieht und die Hoffnung und sagt, hey, der Gott, ich bete zu dem Gott, weil ich glaube, dass der irgendetwas kann bewirken kann. Und so sind wir mit dem nachher in Kontakt, sind wir einmal bei ihm, die haben bei ihnen zu Hause gewesen, da hat er seine Kinder geholt und hat gesagt, ah, da, der Schufi, oder? Der Schufi, das ist ein Grizzly mit Gott. Also, ich meine, solche Aussagen, bin ich normalerweise nicht gewöhnt. Sagt, das ist ein Grizzly mit Gott. Und der betet jetzt für euch, wenn ihr das wollt. Weil, wenn der betet, passieren Sachen. Und da bin ich drin. Und dann sagen, 14 und 12 sind die Jungs. Und die sagen, fragt er sie, ist gut, darf er für euch beten? Da sagt er, ja, sicher. Dann haben wir dann gesagt, du kannst auch gerade kommen. Dann haben wir so einen Kreis gemacht mit diesen Kindern und haben die Kinder für die Kinder gebetet. Und stellt euch vor, ein Mensch fängt an zu beten, ein Mensch fängt an zu reden mit Gott. Das gibt ihm die ganze Möglichkeit, dass Gott eingreifen kann. Das war herrlich gewesen, wirklich. Der zweite Punkt, also die Hoffnung ist das Erste, das Zweite ist das Erbe. Das Erbe, das wir bekommen haben. Jetzt, wir können natürlich das Erbe können wir ganz weit und ganz breit bewegen. Und wir können sagen, ja, Erbe kann zum Beispiel der Heilige Geist sein. Weil das steht im Epheser 1 auch drin, dass wir die erste Anzahlung haben wir bekommen vom Himmel. Und das ist der Heilige Geist, Epheser 1, 14. Das bedeutet, wenn der Heilige Geist in dir ist, was er ist, dann würdest du ja ein Stück vom Himmel umtragen mit dir. Könnte das sein? Das heisst, wenn du kommst, in dem Bewusstsein, was du geerbt hast, wenn deine Herzensaugen sehen, was du geerbt hast, kannst du in eine Sitzung kommen, kannst du zu der Nachbarin kommen, kannst du mit den Leuten anfangen, Kaffee trinken, im Bewusstsein, dass du ein Stück vom Himmel trägst. Im Bewusstsein, wenn du reinläufst, danke Jesus, dass ich ein Stückchen vom Himmel trage. Danke, dass das eine Auswirkung hat für die Leute, die da jetzt sitzen. Danke, dass Atmosphäre sich verändert. Weil ich komme und etwas trage von dir. Und das Erbe, Das ist auch ein Erbe, wo ein Auftrag kann sein kann. Jesus sagt, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Das ist wirklich krass. So wie der Vater im Himmel Jesus gesandt hat, so sendet er uns. Und dann können wir ganz anders agieren auf dieser Welt. Es ist eine durchs Training durchgegangen. Letztes Jahr, dann ist die Herr und hat eine Nachbarin getroffen. Die hat gesagt, sie hätte irgendwie eine Not, weiss ich wo. Dann hat sie gesagt, komm, ich bete doch für dich. Dann hat sie gebetet. Dann ist es 2 Tage später, hat sie sie wieder gesehen und hat gesagt, ist alles gut. Es hat sich einfach gelöst. Dann hat sie gesagt, ja, siehst du, wir haben ja gebetet, oder? Und dann hat sie gesagt, ja, das ist cool. Und dann hat sie sich entschieden, Anfang Januar, hat sie sich entschieden, mal in einen Gottesdienst zu gehen. Eine gläubige Frau hat gedacht, ich gehe jetzt mal in einen Gottesdienst in unserem Dorf. Ist reingegangen in den Gottesdienst. Jemand redet und sagt, betet für die Leute um euch herum. Weil durch das Gebet können sie Gott erleben. Und dann dachte ich, coole Idee. Und ist gegangen, beim Arbeiten für den Arbeitskollegen, der hat irgendetwas mit dem Knie gehabt. Dann hat sie gesagt, du, ich würde es beten. Und dann betet die, so etwa in den gleichen Wort, ganz kurz, Jesus, so wie sie es gehört hat, wie die andere Frau betet hat für sie, betet. Und wisst ihr, was krass ist? Das ist einfach passiert. Und jetzt ist die dort und ist total aus dem Häuschen und sagt, ja, der Gott, der gehört mich ja. Der gehört mich ja. Und das ist so das Erbe, ja. Wir haben ein Erbe. Und das ist auf ganz verschiedenen Ebenen. Ganz verschiedene Ebenen. Wir haben eine Frau gehabt, die hat eine neugläubige Freundin, die hat den Rückspiegel am Auto abgefahren. Und das ist eine alleinerziehende Mutter. Und dann ist die Garage und dann hat es geheißen, ja, der kostet irgendwie 300 oder 400 Stutz, 350 Franken. Und dann hat sie gesagt, ist sie gekommen zu dieser gläubigen Freundin und hat gesagt, hey, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe gar nicht so viel Geld. Und dann hat sie gesagt, ja, was darf er denn so kosten? Und dann hat die Frau gesagt, ja, so, hey, 100 ist das Maximum. Und dann hat sie gesagt, komm, betet. Und dann hat sie betet zu Jesus um einen Rückspiegel unter 100 Franken. Und dann hat sie 2 Tage später ein SMS von der, wo sie sagt, ich habe einen Rückspiegel bekommen für 65 Franken. Und dann hat sie geschrieben, ich habe angefangen mit dem Gott zu reden, weil ich habe gemerkt, wenn der wegen einem Rückspiegel reagieren kann, dann kann er sicher auch mit mir etwas anfangen. Einfach Bewegungen, einfach Leben. Genau. Und der dritte Bereich ist die Kraft. Unsere Augen vom Herz sollen sehen, was für eine Kraft in den Glaubenden am Werk ist. Die gleiche Kraft, wie Jesus von den Toten auferweckt. Das ist der, der mich immer mega überfordert. Weil die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, ist ja eine riesige Kraft gewesen. Und jetzt sollte die irgendwie mit mir etwas zu tun haben. Und ich glaube wirklich, dass es etwas zu tun hat. Ich glaube wirklich, dass Gott reagiert auf unsere Gebete. Gott reagiert darauf, wenn du kommst und sagst, Vater, ich bete jetzt für die Person. Gott reagiert darauf, wenn du betest für deinen kirchenfernen Freund. Für den, der noch nie, ich habe für einen gebetet, den ich noch in der Informatik geschafft habe, einmal. Der hat ein Problem mit der Freundin und ich bete für den. Habe ihn so gehabt und betet. Und nachher sagt er, jetzt bin ich 36 und ich habe noch nie einen Mensch gehört beten. Und dann habe ich gedacht, hey, in dieser Welt leben wir. In dieser Welt um dich herum sind alles solche Leute. Dort, wo du schaffst, dort, wo du wohnst, dort, wo du gehst trainieren, dort, wo du gehst Töff fahren, dort, wo du einfach unterwegs bist, hat es alles solche Leute. Und egal, ob du die Kraft gerade siehst, egal, ob du 10-mal betest und 10-mal sagst, es passiert nichts, das spielt ist gar nicht das Kriterium. Wir wissen, wir drehen den Kopf, wir schauen den Vater an, der Vater sagt, danke, dass du betet hast. Es ist sehr gut, wenn du glaubst, dass ich etwas machen kann. Und dann gehen wir weiter. Und dann kommt der Nächste. Und dann beten wir wieder. Und dann kommt der Nächste, beten wieder. Und es passiert vielleicht nicht offensichtlich vor deinen Augen. Aber wir beten ja. Und es ist Gottes Sache, was er macht damit. Schau, ich habe ganz lange gelebt, in einer Zweiteilung. Ich habe ganz lange gelebt, viele Jahre von meinem Christsein habe ich damit verbracht. Am Sonntag bin ich Christ gewesen. Und ich sah gut ausgesehen. Sorry. Und 6 Tage in der Woche bin ich sonst gewesen. Und ich möchte euch heute Morgen wirklich das sagen. Es ist sehr anstrengend. Und für die, die in dem Sinne leben heute, die wissen, das ist anstrengend. Es ist anstrengend, wenn du musst einen Mensch unterhalten, der Christ ist und immer sollte gut aussehen. Und einen anderen Mensch unterhalten, der einfach so lebt. Und ich möchte heute Morgen euch sagen, lass uns die Trennung, das Zweiteilen in unserem Inneren, lass uns das zusammenkommen lassen. Es gibt nur noch eine Person. Wenn jemand mit mir will eine Freundschaft oder ein Kollege sein, dann gibt es mich nur mit. Es gibt mich nur mit dem Heiligen Geist und mit Jesus und mit dem Vater im Himmel. Es gibt nicht einen da und einen da und ich entscheide, wann bin ich wer. Und ich möchte es wirklich heute Morgen sagen, lass uns das aufheben. Lass uns die Trennung aufheben. Lass uns Menschen sein, die einfach leben. Und es gibt nichts Künstliches und es ist nichts Aufgesetztes und es ist nichts irgendwie Gespieltes, sondern es ist einfach du mit Gott. Du in der Beziehung mit dem Vater. Du als jemand, der Hoffnung trägt, egal wo du ankommst. Du als jemand, der Atmosphäre bewegen kann, weil du einfach kommst und eine Anzahlung vom Himmel hast. Einfach du. Und nicht du Christ und du nicht Christ. Oder du Christ und da getraue ich mich nicht. Und ich möchte wissen, das ist anstrengend, weil jeder, der irgendwie gefragt hat, bist du Christ? Ich habe immer gehofft, dass niemand fragt. Und dann haben sie gesagt, bist du Christ? Und meine Antwort war, ich gehe am Sonntag in die Kirche. Versteht ihr? Das sind die Leute, das sind meine Freunde um mich herum, die haben mich so kennengelernt. Die haben einige haben später, als ich im Studium war, irgendwie 1990, hat es Leute gegeben, die nachher herausgefunden haben, dass ich Christ bin. Und gesagt haben, das hätte ich nie gedacht. Lass uns ein Leben, ein ganz authentisches, ansteckendes Leben führen mit Jesus. Wo wir einfach laufen, wo wir einfach gehen, wo wir einfach das bringen, was wir haben. Wo wir einfach, in dem wir laufen und in dem wir mit unseren Freunden in Berührung kommen, wir können ganz normal. Hey, wenn jemand Kopfweh hat in deinem Umfeld und du hast in deiner Handtasche ein Aspirin, gibst du es oder gibst du es nicht? Ich nehme an, du gibst es. Ja, jetzt hast du aber in der Handtasche ein Gebet. Und wir Männer haben keine Handtasche, also haben wir halt in der Innentasche von unserem Kittel oder da hinten. Wir haben das Gebet in der Hosentasche. Und wir nehmen das Gebet und wir bieten das an. Und wir sagen, ich will für dich beten. Und ich sage euch, 99% der Leute sagen ja. Und von diesen 99% sagen 50% ja gern. Es ist wirklich wahr. Es ist wirklich wahr. Ich bete an jeder Ecke. Ich kann meine Frau nachher fragen. Es gibt, glaube ich, 2 Leute, die gesagt haben, nein, bis jetzt. 2 Leute. Und das ist voll okay. Ich habe dir dann nicht gesagt, ja gut, dann. Nein, das ist voll okay. Ich sehe die wieder, das sind meine Freunde. Lass uns laufen als Christ auf dieser Welt. Nicht in einer Trennung, sondern einfach eine. Und das, was wir haben, das bieten wir an. Was ich rausgehöre, der hat irgendwie streng gerade mit dem Kind, weil es nicht so gut schlafen zu Nacht. Dann bete ich. Also ich biete es an. Sag, darf ich für dich beten? Das ist eine einfache Frage mit einer einfachen Antwort. Ja oder nein? Und das gibt eine Art Lebensstil. Und wenn wir von My Friends reden, und ich möchte euch jetzt gerade das sagen, hey, kommt unbedingt, wenn es möglich ist, dort her. Weil ich glaube, es wird ein Lebensstil entwickelt. Ein Lebensstil von mit meinen kirchenfernen Freunden zu gehen. Vielleicht sitzt du da und denkst, ja, ich habe gar keine Nicht-Christen im Umfeld. Dann such dir ein Umfeld. Gang im Pistolenschützenverein. Gang im Bowlingclub. Geh irgendwo hin, wo die Leute sind, die Hoffnung brauchen, die Leute sind, die einfach mal erleben müssen, was geliebt sein heisst. Die Leute, die Frieden suchen. Lass uns dort hergehen, lass uns zu den Leuten gehen. Okay? Kein Training. Ich möchte beten. Vater, ich möchte dir Danke sagen, dass du es liebst, mit uns unterwegs zu sein. Ich möchte dir Danke sagen, dass du es liebst, mit uns Schritt für Schritt zu laufen. Und Vater, du bist so ein guter Vater, der sagt, hey, und wenn du einen Fehler machst, das ist überhaupt kein Problem. Und ich danke dir, dass du ein Vater bist, der mit uns fürs Umfeld ist. Du möchtest Menschenleben retten. Du möchtest Menschen retten. Du möchtest Seelen gewinnen. Und Vater, ich danke dir, dass wir mit dir im Gleichschritt laufen und mit dir im Gleichschritt unterwegs sind. Und dass wir dürfen unsere Leute um uns herum anstecken. Dass die Leute kommen und dass die Leute sagen, was hast du? Und ich möchte dir Danke sagen, dass du uns bewegst, dass du die ganze Church da bewegst, dass du jeden Einzelnen bewegst. Dass wir können sagen, ja, da sind wir. Und ich will laufen und leben, ganz natürlich. Und ganz normal. Danke, Jesus, dass du uns vorgelebt hast, wie es geht. Und wir möchten in deine Fußstapfen kommen. Amen. Ich möchte euch noch eine erzählen. Ich habe noch 2 Minuten. Wir haben so einen Typ, der hat eben das Umfeld gesucht. Und dann ist er in eine Kampfsportschule gegangen. So eine eher brutale, philippinische Kampfkunst. So mit Stöcken und Schwertern und so, die den Film 300 schon mal gesehen haben, das ist das, was etwa da gemacht wird. Genau, und jedes Mal, wenn ist er trainieren und es sind irgendwelche Ellbögen oder Knöchel oder Knie oder Schultern. Und er hat immer gesagt, hey, darf ich beten? Und dann haben die gehört und dann hat er gebetet. Und er hat dann über 5 Trainingsabende hat er irgendwie 8-mal gebetet für irgendeine Verletzung. Und die Leute sind jedes Mal sozusagen 8 in einer Reihe, jedes Mal einfach Schmerz weg. Oh, ich kann wieder draufstehen aufs Bein und so. So Zeugs, ja. Und nachher sind die da und haben gesagt, hey, was bist du für einer? Wir müssen wissen, was du für einer bist, weil was du da machst, das ist krass. Und dann hat er gesagt, ja, ich bete immer zu Jesus Christus. Wenn du also möchtest wissen, wer der Jesus ist, dann lade ich dich ein, um mit mir zusammen Jesus in der Bibel zu entdecken. Und dann haben die Leute, 12 Leute, die trainieren zusammen, nachher duschen sie und dann hocken sie auf die gleiche Matte in einem Kreis und lesen die Bibel. Lesen Jesus entdecken in der Bibel. Jetzt sind die Leute gekommen und sich taufen lassen. Und das ist der Leiter von dieser Kampfsportschule, das ist ein Filipino. Der war da und hat gesagt, hey, ich will mich taufen lassen. Der hat dann, ja, das ist irgendwie 4-5 Monate gegangen, immer jede Abend, einmal in der Woche wieder die Bibel. Und dann hat er gesagt, hey, ich will jetzt den Jesus, ich will mich taufen lassen. Und nachher haben die gesagt, also gut, und dann haben sie so einen Pool aufgestellt. Und dann hat der Typ 30 Filipinos eingeladen, von seinen Freunden. Und dann hat er erzählt, was er erlebt hat mit dem Jesus. Und dann hat er gesagt, ja, wenn jemand von euch will, dann würde ich mit euch Jesus in der Bibel entdecken. Und dann haben von diesen 30 Filipinos irgendwie 11 gesagt, da sind wir dabei. Und dann hat er wieder angefangen, Bibel entdecken mit diesen Filipinos. Und dann hat der eine hat seiner Freundin das erzählt. Und der hat gebetet für sie und die hat irgendwie erlebt, wie Gott ist. Und dann ist dort etwas entstanden. Mit Leuten aus Osteuropa. Und. Also einfach so, einfach in dem Leuten rausstehen und beten und machen, kann auch etwas entstehen und das möchten wir sehen. Merci vielmals fürs Zuhören.